Ich möchte euch grüßen, liebe Gäste, liebe Gemeinde. Freue mich heute, auch wieder heute aus dem Markus-Evangelium von der Schrift, euch etwas mehr von der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus zu erzählen, etwas mehr von dieser Herrlichkeit zu bezeugen. Ich würde euch gerne wieder ins Markus-Evangelium mit hineinnehmen, in das Wort Gottes, in die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Hoffe, dass in der heute etwas kürzeren Zeit etwas von dieser Herrlichkeit weitergeben kann. Wir kommen in unserem Studium vom Markus-Evangelium langsam zum Ende von diesem Kapitel. Nicht vom Markus-Evangelium, aber vom Kapitel 6. Das hat viele, viele Verse. Und wir sind jetzt bei den Versen 45 bis 52. Die Verse 45 bis 52 in Markus Kapitel 6. Es geht um eine Geschichte, die wahrscheinlich ebenfalls wie die Brotvermehrung bei den meisten der Kinder Gottes und vor allem bei den Kleinen sehr, sehr bekannt ist. Das ist die Geschichte und die Begebenheit, als Jesus auf dem Wasser ging. Das ist natürlich eine erstaunliche Begebenheit. Jesus läuft auf dem Wasser. Diese Geschichte, diese Begebenheit ist bekannt. Dieser Bericht, den wir hier haben, löste und schon in vielen Jahrhunderten und von vielen Jahren große Skepsis und Diskussion und Meinungen in der theologischen Landschaft aus unter den sogenannten Auslegern der Bibel. Und es gab einen theologischen Ansatz, das ist der historisch-kritische Ansatz. Sie zweifelten an der Wahrheit dieser Begebenheit. In der Zeit der Aufklärung, des vernünftigen, aufgeklärten Menschen. Wie kann ein Mensch, der eine, und jetzt hoffe ich, sage ich das Richtige, eine größere Körperdichte hat als das Wasser, auf dem Wasser gehen? Ja, wie geht das? Ja, das ist absolut unmöglich. Und ich bin mir sicher, wie viele Versuche wir auch unternehmen würden, wissenschaftliche, wir würden absaufen. Und hoffentlich ist das Wasser an dieser Stelle nicht aktiv. Also wir können nicht das tun. Und der aufgeklärte Mensch zweifelt eben an dieser Begebenheit und sagt, wie kann das gehen? Und in dieser Zeit, bei dem aufgeklärten Mensch spielen Wunder überhaupt keine Rolle. Es gibt keine Wunder, es gibt diese Dinge nicht. Es muss andere Erklärungen dafür geben. Und so gab es diese Ansätze, dass diese Begebenheit ein Mythos ist, eine Sage, eine Geschichte, die letztlich nur irgendeine Wahrheit vermitteln möchte, aber gar nicht wirklich so passiert ist. Denn der aufgeklärte Mensch, der glaubt nicht und der Versuch der Theologie, die Bibel zu retten, indem sie sagen, ja, das war gar nicht so, das ist nur ein Mythos, nur eine Sage, nur eine Geschichte. Jesus ist da gar nicht wirklich auf dem Wasser gelaufen. Das kommt aus heidnischen und hellenistischen Verständnissen und so weiter. Das sind verschiedene Versuche, das wegzuerklären, was da wirklich passiert ist. Bis dahin zu den lächerlichen Versuchen, Jesus ist auf eine Eisscholle gelaufen. Als ich das mal gelesen habe, habe ich mich echt... war ich sehr amüsiert darüber. Also, man hat es nicht gesehen, das sah so aus wie Wasser, aber eigentlich ist Jesus auf den See Genezareth auf einer Eisscholle gelaufen. Wahrscheinlich wird das so gewesen sein. Also es gab einige und auch lächerliche Versuche, diese Geschichte zu erklären und diese Begebenheit auszulegen. Wir glauben an Wunder, wir glauben an unseren Herrn Jesus Christus, wir glauben an seine Göttlichkeit und wir glauben, der ist auf dem Wasser gegangen. Ich glaube, dass die meisten von euch mit mir da gehen und mit mir diesen Glauben haben. Doch es braucht Glauben und es braucht auch viel Erkenntnis über den Sohn Gottes, dass man diese Geschichte und diese Begebenheit versteht. Es braucht viel Glauben, großen Glauben und nicht viel Glauben an sich selbst, sondern großen und viel Glauben an diesen großen Gott braucht es. Dieser Glaube fehlte sogar den Jüngern und den Aposteln am Anfang. Den hatten sie nicht von Anfang an. Und es ist erstaunlich, dass sie auch auf eine Erklärung gekommen, die nicht weniger lächerlich ist, wie auf das Laufen von Jesus auf einer Eisscholle. Denn sie sagten, er ist ein Phantom, er ist ein Geist, er ist ein Gespenst, das ist gar nicht Jesus. Das ist weniger lächerlich, weniger ungläubig, wie die Versuche der historisch-kritischen Theologie. Lasst uns diesen Text lesen. Markus Kapitel 6, Abvers 45. Und sogleich nötigte er, seine Jünger in das Boot zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, war das Boot mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und als er sie beim Rudern Notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und er wollte an ihnen vorübergehen. Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst, und schrien auf. Denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Er aber redet zugleich mit ihnen und spricht zu ihnen, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Boot und der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich sehr über die Maßen, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Dass wir diesen Text verstehen, wollen wir beten. Und wir stehen auf dazu. Jesus Christus, du bist der lebendige Sohn Gottes. Du offenbarst uns deine Herrlichkeit und deine Allmacht in all diesen Zeilen. Es ist dein Wort, das uns bezeugt, wer du bist. Und ich bitte dich, Herr, bei der Auslegung dieses Wortes, beim Nachdenken darüber, beim Verstehen dieses Wortes, offenbare du dich in unseren Herzen. Herr, dass unsere Herzen nicht verhärtet sind, dass wir nicht unverständlich sind über das, wer du bist, dass wir dir glauben und vertrauen und dass wir uns nicht fürchten. Herr, möge dieser Text und diese Predigt dazu beitragen, unseren Glauben in dir so zu festigen, dass wir uns nicht mehr fürchten müssen. Herr, ich preise dich darüber, dass du es tun willst. Denn du bist gut und wir leben in einer Zeit, wo du dich uns offenbaren willst. Danke, danke dafür. Bitte hilf dabei. Amen. Nach meiner Gewohnheit will ich ein bisschen und ganz kurz den Kontext bemühen, den in unserem geliebten und berühmten Kontext, der wichtig ist, um diesen Text auch eben einzuordnen. Dieser Text, dieser Abschnitt schließt unmittelbar an dieses großartige Wunder der Brotvermehrung. In allen Berichten, in denen dieser Text auch vorkommt oder diese Begebenheit in Matthäus und Johannes, da ist die Reihenfolge genau das gleiche. Brotvermehrung und dann kommt dieses Ereignis. Diese gehören zusammen. Die sind inhaltlich und theologisch und von der Aussage gehören diese Aussagen oder diese Begebenheiten zueinander und wir müssen sie auch in dieser Gesamtheit miteinander betrachten. Auf eine erstaunliche Weise haben die Jünger und die Volksmenge zuvor die Göttlichkeit Jesu erlebt. Und zwar seine Göttlichkeit in seiner Schöpfungskraft. Seine Vollmacht, er spricht und aus den 5 Fischen und 2 Broten ernährt er nahe an die 20.000, 25.000 Menschen. 5.000 Männer allein plus Frauen plus Kinder, eine riesige Menge und ein großartiges göttliches Wunder. Jesus beweist, wer er eigentlich ist, er ist der Schöpfer, denn was er da tut, ist, das kann kein Mensch tun. Also in einer großartigen Weise erleben sie die Allmacht und die Schöpferkraft Jesu Christi. Dieses Ereignis findet unmittelbar davor statt. Warum tut Jesus das? Aus 2 Dingen, um dieses Zeugnis der Volksmengen, diese Mengen, den Menschen zu bezeugen, aber genauso, um den Jüngern beizubringen, nämlich das, was sie für einen Auftrag bekommen, ein Zeuge für ihn zu sein. Als er sie von den Netzen und Booten berief und in seine Nachfolge berief und sie zu den Aposteln berief, sollten sie ein Zeuge werden von dieser Herrlichkeit, von der Herrlichkeit Jesu. Sie mussten wissen, von was sie Zeugnis geben. Sie müssen ihn kennen und sie müssen dieses Zeugnis von Jesus Christus ablegen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, wenn der Heilige Geist kommt, werdet ihr meine Zeugen sein bis ans Ende der Welt. Das ist ihr Auftrag. Und damit sie Zeugen von ihm sind, müssen sie ihn kennen. Sie sollten nicht ihre Überzeugungen und ihre Meinungen und nur ihre Erfahrungen weitergeben. Das ist nicht ihr Auftrag. Sie sollen Jesus Christus bezeugen. Um ihn zu bezeugen, müssen sie ihn natürlich kennen. Und so zeigt sich Jesus ihnen auf vielfältige Art und Weise. In vielen Lektionen hat er seine Göttlichkeit demonstriert. Dämonenaustreibung, Krankenheilungen. In all diesen Dingen, in all diesen Begebenheiten zeigt er seine Vollmacht, zeigt er ihnen seine Göttlichkeit. Jetzt, wo der Zeitpunkt des Endes kommt, seines irdischen Lebens, Jetzt, wo der Zeitpunkt kommt, der Höhepunkt seiner Mission, nämlich seines Leidens und seines Sterbens als Stellvertretung und als Sühnung für unsere Schuld, die Schuld der ganzen Menschheit. Jetzt, wo es näher kommt, es ist kein Jahr mehr verblieben zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus auf dem Wasser geht, intensiviert er seine Lektionen an den Jüngern. Sie müssen noch einiges lernen und sie müssen noch einiges verstehen, denn sie sind noch nicht richtig am Kenntnis und noch nicht zum Verständnis gekommen, wer Jesus Christus war. Selbst nach diesem Ereignis heißt es, die Brotvermehrung und auch das hat irgendwie noch nicht so Klick gemacht, obwohl das jetzt schon der Hammer ist, was da passiert, oder? Also Jesus intensiviert die Lernlektionen, um ihnen zu zeigen, wer er ist und von was sie Zeugnis geben sollen. Also er sagte ihnen etwas über den Inhalt ihres Auftrags, ihres Zeugnisses, aber er brachte ihnen auch immer wieder bei, wie sie dieses Zeugnis tun sollten. Und er zeigte ihnen, sie mussten lernen zum Beispiel mit Druck umzugehen, sie mussten lernen mit Niederlagen umzugehen, sie mussten lernen mit Verleumdungen, mit Ablehnung zu lernen. Das haben sie alles auch schon vorher durchgemacht und Jesus zeigte ihnen, wie geht man damit um, wenn man euch ablehnt, schüttelt die Füße ab, geht in eine andere Stadt und so weiter. Sie mussten aber genauso lernen, mit Erfolg und mit Annahme und Begeisterung umzugehen. Und er brachte ihnen bei, davon keinen Profit zu schlagen und das nicht sich daran zu bereichern und so weiter. Er brachte ihnen viel bei, wie sie dieses Zeugnis weitergeben sollten. In einigen Lektionen hat er das getan. Er brachte ihnen auch bei, in welcher Haltung sie das tun sollten, aus welcher Kraft und mit welcher Vollmacht sie das tun sollten. Und vor allem, wo sie immer wieder und wie sie immer wieder Ruhe schöpfen mussten, um diesen Dienst auch zu tun. Eine Menge hat er ihnen schon beigebracht. Das ist die intensivste Bibelschule, die es gab, die mit ihnen ging. Vor allem aber, liebe Geschwister, vor allem aber, brachte ihnen bei, auf ihn zu vertrauen. Ihm zu glauben, auf ihn zu hoffen und all ihr Glauben auf ihn zu setzen. Und warum? Um zu verstehen, wer er ist. Damit sie diesen Glauben auf ihn setzen und komplett auch von ihm abhängig sind, zeigt er ihnen eben diese Vollmacht oder diese Allmacht. Die Allmacht, von der er schon einiges ihnen gezeigt hat. Jetzt bekommen sie zwei weitere Lektionen, zwei weitere Aspekte seiner Göttlichkeit, die ihnen helfen sollen, dieses Zeugnis weiterzugeben und auch das in richtiger Art und Weise zu tun. Das, was Jesus ihnen in dieser Begebenheit beibringt, ist nicht nur seine Allmacht, sondern genauso seine Allwissenheit. Und nicht nur seine Allwissenheit, sondern auch seine Allgegenwärtigkeit. Und wenn ich von der Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwärtigkeit spreche, von wem reden wir hier? Es gibt nur einen, der all diese All hat, alles in allem ist, das ist Gott. Das ist die herrlichste Lektion, die wir haben. Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist Gott und dieses sollten sie lernen. Als sie dann gehen sollen, als Jesus sie losschickt, Matthäus 28, ich glaube Vers 20 ist es ja, heißt, geht hin in alle Welt und so weiter. Am Ende, mir ist gegeben alle Macht. Ich bin der Allmächtige im Himmel und auf Erden. Und darum geht hin und so weiter, macht die Nation. Und dann heißt es, und ich bin bei euch, wie lange? Ab und zu. Jeden Tag, alle Tage, ich bin ständig bei euch. Und wo? Nur hier oder nur an diesem Ort, nur sonntags oder nur in Jerusalem oder nur auf dem Berg der Verklärung oder wo? Bis ans Ende der Zeitalter. Ich bin überall und zu aller Zeit, ich bin bei euch. Diese Lektion und das, was er ihnen damals so nochmal erinnerte, das bin ich, bringt er hier ihnen bei. Was bedeutet, dass Jesus alle Zeit und immer bei ihnen ist. Das ist eine der wichtigsten, oder das ist das Kernstück und die Hauptbotschaft von diesem Abschnitt. Diese Allmacht Jesu sollen sie, diese Allwissenheit und Allgegenwart Jesu sollen sie hier lernen. Also, kurz vorher haben sie gelernt, er ist allmächtig, uns zu versorgen, auch wenn wir nichts haben. Und sie haben nicht wenig übrig bekommen, mitbekommen nämlich 12 Körbe voll. Ihr könnt hoffentlich euch an die letzte Predigt erinnern. Das ist die Lektion. Ich sorge für euch. Ich bin der Schöpfer. Macht euch keine Sorgen und ihr kriegt nochmal genug Festspann mit nach Hause. Jeder kriegt sein eigenes Körbchen. Und das haben sie getan. Das ist die Lektion und das ist unser Kontext. Die Frage oder das Ganze, es geht hier, wer ist Jesus eigentlich? Und er bringt ihnen das bei, wer er ist und wie, was bedeutet ihm zu glauben, was bedeutet ihm zu vertrauen und was bedeutet ihm nachzufolgen. So, kommen wir zu unserem Text. Ich versuche von der Fülle und von den vielen, vielen Details, die darin sind, ein paar Perlen euch weiterzugeben. Da heißt es ab Vers 45. Oder ich will euch sagen, ich möchte in drei Punkten, in drei Abschnitten diesen Text betrachten. Die ersten zwei Verse, Verse 45 bis 46, beschreiben den Rückzug und die Vorbereitung für die Lektion, die sie zu lernen haben. Diese ersten zwei Verse, die zeigen uns, um was es gleich geht. Da ist ein Rückzug und die Vorbereitung der Lektion. Die nächsten Verse, zwei Verse, Vers 47, 48, ist die eigentliche Lektion. Das ist dann das Rudern und dann kommen der Jesu auf dem Wasser. Und der letzte Abschnitt, die Verse 49 bis 52, beschreiben die Rettung. Die Folge sozusagen dieser Lektion. Also gucken wir uns diese drei Punkte oder diese drei Abschnitte im Einzelnen an. Vers 45. Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Boot zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Während er selbst die Volksmenge entlässt und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg zu beten. Also sofort und sogleich. Bei Markus immer wieder wiederholt sich das ist eine spannende Erzählung und sofort und sogleich. Und das zeigt auch sofort anschließend, sofort an dieses Ereignis, an das, was gerade passierte. Es löste etwas aus, diese Speisung der 5000 löste etwas aus, dass Jesus genötigt war, die Jünger zu nötigen, sofort, augenblicklich ins Boot zu steigen und sofort wegzufahren. Interessant, oder? Es passiert, dieses großartige Wunder. Könnt ihr euch die Euphorie vorstellen, die da geschah? Könnt ihr euch die Begeisterung? Könnt ihr sagen, oh, voll satt und alle gerade Jünger auch gegessen, alle können also mittags, also Abendsbräuschen, das war schon Abend, und so ein bisschen ausruhen und alle sind da, jeder schwärmt, hast du das gesehen, wie ging das? Und die reden und die Euphorie wächst und die Begeisterung wächst und alle staunen und wundern sich. Das ist eine herrliche Stimmung anscheinend. Ich bin mir sicher, das ist eine große Begeisterung gewesen. Und in dem Moment, wo diese Begeisterung zunimmt und noch mehr zunimmt und noch mehr zunimmt, reagiert Jesus sofort. Was macht er? Er packt seine 12 Kandidaten und sagt, ab mit euch ins Boot. Und nicht sagt, ey, hättet ihr Lust mal vorauszufahren? Ihr könnt, kommt, fahrt schon mal voraus. Ich möchte lieber da bleiben. Es ist keine Bitte. Es ist kein Angebot. Es ist nicht, okay, ihr habt Feierabend, ihr könnt gehen. Ich mache den Rest. Oh, voll gut, Jesus, endlich mal müssen wir nicht die Volksmenge entlassen, machst du das für uns und wir haben jetzt Feierabend. Das ist nicht die Situation, sondern er nötigt sie, das heißt, er befiehlt ihnen, er sagt, ihr sollt verschwinden. Warum macht er das? Warum nötigt er sie, warum schickt er sie sofort weg? Das, was hier passiert, ist Schutz. Wir haben einen zweifachen Schutz in dieser Geschichte. Der erste Schutz, das sind die ersten zwei Verse, der zweite Schutz sind die nächsten Verse. Er beschützt sie vor dieser Volksmenge. Er beschützt sie von den Folgen, die sie gerade erlebt haben. Und er beschützt sie nachher auch von den Stürmen und von diesen Dingen. Aber hier beschützt er sie vor dieser Volksmenge. Warum? Denn sie waren kurz davor, Jesus zu nehmen und ihn zum König zu machen. Und wisst ihr was? Und die Jünger waren kurz davor mitzumachen. Sie waren mit dabei. Das wäre herrlich für sie. Sie warteten auf den Messias, sie warteten auf das Reich Gottes, sie warteten endlich auf die Befreiung, endlich auf dieses glorreiche Reich. Und jetzt ist Jesus da und jetzt macht er etwas, wo alle sagen, wow, das muss der Prophet sein, das muss der Messias sein und so einen Messias hätten wir gern. Guckt mal, wenn wir so ein Reich haben, wenn wir so einen König haben, der ständig uns die Krankheiten wegnimmt. In seinem Königreich gibt es keine Krankheiten mehr, weil jeder, der krank ist, zu ihm kommt, er heilt ihn. Wer hätte nicht gern so einen König? Nee, so ein König, Spielt keine Rolle, ob gläubig oder nicht gläubig. Solange es funktioniert, ist es recht. Und sie kamen alle und wurden gesund. Dämonen ausgetrieben. Wahnsinn. So ein König, der Dämonen austreibt, hätten wir auch gern. Und jetzt kam etwas dazu. Er war nicht nur sozial engagiert und im Gesundheitswesen top, sondern er war auch sozial in der Versorgung, im Nahrungsbereich. Es war ein König, der dafür sorgte, dass keiner verhungert. Er gab ihnen Brot. Gut? Solchen König liebt das Volk, der für sie sorgt. Und von daher, sie waren kurz davor, ihn zum König zu ernennen und eine Revolte zu starten. Gegen die Römer und gegen Herodes oder die Herodisse, die vier Fürsten. Guckt mal mit mir ganz kurz in Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6, Vers 15. Johannes gibt uns mehr Informationen. Ich will nicht zu viel davon nehmen, weil ich will nicht aus den beiden oder aus den drei Begebenheiten eine machen, sondern ich will den Schwerpunkt auf Markus lassen, warum Markus bestimmte Dinge erwähnt oder nicht erwähnt. Aber hier bekommen wir doch ein bisschen eine Hintergrundinformation. Schaut mal in Kapitel 6, Vers 15, da heißt es, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Voll gut, oder? Ah, die haben es verstanden. Guck mal, jetzt sehen sie das Zeichen und sagen, das ist wahrhaftig der Prophet. Die Volksmenge sehen das Zeichen und die sind begeistert. Dann heißt es, der in die Welt kommen soll, nicht schlecht. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Jetzt wissen Sie, warum er schnell den Jüngern sagt, haut ab, ich muss weg. Jesus schützt nicht nur die Jünger, Jesus schützt auch sich selbst. Jesus weiß, sie wollen ihn gleich zum König machen und seine Reaktion ist, ich gehe und ihr geht auch. Denn wenn er die Jünger nicht weggeschickt hätte, die hätten fleißig mitgemacht. Die hätten gerne den Jesus jetzt als König ausgerufen. Sie wären stolz darauf und sie wären die Ersten, die mit ihm regieren würden. Die wären jetzt die Chefs. Oh, diesen König hätten sie jetzt gern. Sie hätten sofort gemacht. Und wenn Jesus gesagt hätte, entlasst die Jünger, und die Jünger hätten gesagt, jetzt geht man mal nach Hause, dann sagen sie, hey, Jünger, wir müssen Jesus zum König machen. Oh, stimmt. Sie hätten nicht widerstanden dieser Versuchung. Sie hätten nicht die Hände schütteln können und dann sie wegschicken können. Die hätten mitgemacht. Jesus weiß das. Jesus schützt die Jünger vor dieser Euphorie. Jesus schützt die Jünger vor dem falschen Versuch, vom falschen Verständnis, ein Königreich aufzurichten, das er nicht bringen wollte und nicht bringen wird. Er schützt sie und schickt sie weg und schützt sich selbst und geht immer wieder. Erinnert ihr euch an die Predigten, die wir einige Zeit voraus darüber im Markus-Evangelium, wie Jesus immer wieder, wo die Volksmenge zunahm, weggegangen ist. Jedes Mal, er geht. Mehreren Berichten haben wir. Das gleiche auch bei den Jüngern. Als sie von der Aussendung zurückkommen und die Volksmenge so groß wird, dass sie nicht mehr essen, was macht er? Er nimmt sie ins Boot und sagt, lasst uns wegfahren. Kurz davor hat er genau das getan. Er entzieht sie jedes Mal der Gefahr, dass sie sich etwas einbilden und hochmütig und jetzt der Euphorie der Volksmenge hinterherlaufen. Er entzieht sie, er schützt sie. Das ist eigentlich ein Schutz, den er da macht. Warum ist aber falsch? Warum ist es nicht gut, dass die gedacht haben, das ist der Prophet und jetzt kommt das Königreich? Weil sie ein falsches Verständnis von ihm hatten. Weil sie ein falsches Verständnis vom Königreich und ein falsches Verständnis vom König und ein falsches Verständnis von der Art und Weise, wie es aufgerichtet wird. Sie haben keine Ahnung gehabt oder kein Verständnis gehabt, wer er ist und wie er sein Königreich aufrichtet, von welcher Art sein Königreich ist und was dieses Königreich bringen wird. Dieses Königreich, Jesus hatte kein soziales Programm in seinem Königreich. Auf seiner Wahlagenda oder auf seinem Wahlprogramm stand kein soziales Engagement. Wir sind Sozialdemokraten. Es stand nichts davon, es stand auch nicht kein politisches Programm. Es war kein soziales, kein politisches Programm, das er für sein Reich hat. Es war sogar kein moralisch und ethisches Programm. Es war nicht mal ein religiöses Programm, das er gebracht hat. All diese Dinge gab es schon. Und all diese Reiche und diese Tiere, für all die gestern in der Offenbarung am Seminar waren, all diese Dinge existieren schon in der Welt, existierten in dieser Welt und würden fallen. Er bringt ein anderes Reich, ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Es ist ein geistliches Programm, ein geistliches Reich. Und das haben sie nicht verstanden. Und Jesus war nicht bereit, auf einer falschen Grundlage sein Königtum aufzubauen. Er war nicht bereit, einen falschen Glauben zu fördern und eine falsche Empathie zu fördern und eine falsche Zuneigung zu fördern. Er war nicht bereit zu sagen, ihr liebt mich nur und ihr wollt mir nur, weil ich euch etwas gebe für diese Zeit, für diese Erde, für euren Bauch, für eure Gesundheit und für euren Frieden und für euren Wohlstand. Dazu bin ich nicht da. Er wehrte gegen dieses Verständnis. Er wehrte. Denn kurze Zeit später, In Johannes 6, 26, das schlagen wir nicht auf, heißt es, weil er ihre Herzen kannte, sagte er, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr satt geworden seid. Das ist der Grund, der einzige Grund, warum ihr mich wollt, ist, ich mache euch satt. Und dann spricht er, ich bin das Brot des Lebens. Er spricht davon, von welcher Speise wir essen müssen, von welchem Trank wir trinken müssen, was wir eigentlich brauchen, um wahrhaft in ein Reich zu leben, in Frieden zu bekommen, in Ruhe zu bekommen und Leben zu bekommen. Davon spricht er. Und dann sagen die, nee, diese Rede ist hart, das ist bescheuert, das wollen wir als. Und viele gehen weg. Da offenbart sich und da zeigt Jesus, ihr habt gar nicht verstanden, wer ich bin. Der einzige Grund, warum die Jünger nicht weggehen, ist, weil er sagt, ich habe euch erwählt. Also, stattdessen, was macht Jesus? Er zieht sich zurück, er geht, er schickt die Jünger weg, schützt sie. Nun, ganz kurz nebenbei, wirklich nur nebenbei, er sagt, geht nach Bethsaida. In Johannes Evangelium heißt nach Kapernaum. Und da sind die nächsten Kritiker, die sagen, ein Missverständnis der Schrift. Ich will dieses Thema nur ganz kurz, nur nebenbei, das sind so viele Perlen, die wir uns anschauen können, aber nur kurz sagen, was er damit meint ist. Oder das sage ich kurz später. Da sage ich es. Ah doch, ich sage es gleich, egal, dann ist es nicht vergessen. Was er da meint ist, da wo das Wunder der Brotspeisung war, das war ein öder Ort. Und dieser Ort war in der Nähe von Bethsaida. Und Jesus will, dass die Jünger jetzt schnell ins Boot steigen und nach Bethsaida rüberfahren und vorausfahren. Warum vorauszufahren? Damit sie ihn dort später aufnehmen. Und mit welchem Ziel? Wieder zurück nach Kapernaum. Und darum schreibt Johannes schon Kapernaum. Aber hier heißt, Markus gibt uns mehr Details, mehr Informationen, wie in vielen Dingen. Jesus sagt im Prinzip, ich fahre schon mal voraus, wir treffen uns in Bethsaida. Ich entlasse so lange die Volksmenge, dann gehe ich mit der Menschenmenge an die Orte und dann komme ich nach Bethsaida, steige ich ins Boot und dann fahren wir nach Kapernaum. Das war der Plan. Und sie dachten, alles klar, dann fahren wir und holen schon mal das Boot und bringen das da nach Bethsaida. Und dann warten wir auf Jesus, bis er kommt. So, das ist die Ausgangssituation, die wir haben. Doch, es ist nicht nur ein Schutz der Jünger, sondern was wir hier haben, ist auch eine Vorbereitung einer gewaltigen, herrlichen Lektion über die Herrlichkeit, die Göttlichkeit Jesu. Also, Vers 47, die Lektion. Und als es Abend geworden war, war das Boot mitten auf dem See, also in der Mitte vom See. Diese kurze Fahrt nach Bethsaida, die vielleicht eine halbe Stunde, nicht mal, 15 Minuten wahrscheinlich, mit dem Boot gebraucht hätte, artete aus, jetzt passt mal auf, in eine Überfahrt von mindestens 9, höchstwahrscheinlich 12 Stunden. 12 Stunden rudern sie rum. Und von diesen 15 Minuten sind 12 Stunden geworden, mindestens 9, ich glaube 12. Und die sind jetzt wo? Nicht kurz daneben bei Bethsaida, sondern mitten auf dem See. Ein Riesensturm kommt auf, Wind peitscht wieder und da kann man keine Segel setzen. Und was machen die? Die rudern und rudern und rudern und kommen nicht vorwärts, also zumindest nicht an den Ort, wo sie wollen. Sie kommen an einen ganz anderen Ort, überhaupt keinen Ort. Die sind mitten auf dem See, mittendrin. Weit und breit nichts zu sehen, sind alleine, mitten im Sturm. Die sind müde, sind erschöpft, sie sind deprimiert, sie sind voller Angst, die sind mitten auf dem See. Also das ist am Abend geworden, war das Boot mitten auf dem See und er alleine auf dem Land, also er ist auf dem Berg. Und als er sie beim Rudern notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, in anderen Evangelien heißt sogar der Sturm, großer Sturm, kommt er ihnen in der vierten Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und er wollte an ihnen vorübergehen. So, was passiert hier? Das ist die eigentliche Lektion. Er schickt sie weg, nicht nur zum Schutz, sondern auch zu einem bewussten Zweck, nämlich dieser nächsten Lektion. Und ich liebe diese Stellen in den Evangelien. Zu entdecken, wie Jesus Christus weit vorausdenkt. Wenn er sagt, lasst uns wegfahren an einen öden Ort, kurz vorher bei der Speisung der 5000, und sagt, damit ihr etwas Ruhe findet, hat er schon im Bild, okay, dann werden die Volksmengen kommen und dann werde ich ihnen zeigen, was die wahre Ruhe ist. was die Wahrheit und so. Er hat schon das Nächste immer voraus. Er weiß schon, was passiert und was er denen sofort beibringen möchte. Und hier genau das Gleiche. Er gibt ihnen eine Anweisung, fahrt nach Bethsaida, will sie schützen, dabei hat aber weit Größeres vor. Freunde, das ist eins der herrlichsten Wahrheiten und Züge unseres Herrn Jesus Christus. Er ist allwissend. Er weiß um dich und mich, er weiß um die Situation, er weiß um die Ereignisse, er weiß, was passiert, wann passiert, wo passiert, wie es passiert. Es ist nichts, was ihn überrascht. Ist es gut? Es gibt nichts, was Jesus überrascht. Kein Sturm, keine Volksmenge, kein Ereignis, keine Not, keine Schwierigkeit, kein Hunger, keine Krankheit, nichts, was Jesus überrascht. Und sagt, oh Mann, oh, da müssen wir schnell handeln. Wir sind immer wie Feuerwehrmänner. Wir sind permanent Dinge zu löschen und immer hinterher. Es passiert also, dann müssen wir immer, wir reagieren. Wir Menschen reagieren, oder? Wisst ihr, es gibt einen, der nicht reagiert, der von Anfang an immer agiert. Er macht es und das ist der Schöpfergott. Er weiß voraus, vor Grundlegung der Welt, all deine Tage. Er weiß dein Denken, er weiß dein Reden, er kennt deine Stürme, er kennt deine Kämpfe, er kennt deine Einsamkeit, er kennt deinen Hunger, deine Not, dein Leiden, er weiß alles. Für mich ist das ein Riesentrost, oder? Und so weiß er auch, er weiß ganz genau. Ich gehe sogar so weit, wie beim Sturmstillung, dazu komme ich gleich. Er wusste nicht nur den Sturm, den sie hineinkommen, sondern er machte ihn. Ich bin dann dafür überzeugt. Die 15 Minuten der Überfahrt so um die Ecke nach Bethsaida, kein Problem. Aber er machte, dass daraus 12 Stunden wurden. Und zwar nicht ohne Grund. Denn wisst ihr warum? Wann kommt er zu ihnen? In der vierten Nachtwache. Warum? Was ist die vierte Nachtwache? Das ist die Zeit zwischen 4 und 6 Uhr morgens. Am Abend starten sie, das ist ungefähr 18 Uhr, kurz bevor es dunkel wird. Dann ist es Abend. Da rudern sie übrigens schon. Das heißt, sie starten noch viel früher. 4, 5, bevor es dunkel wird, wollte Jesus sie entlassen, damit sie noch die Dörfer finden. Hatten keine Taschenlampen. So, und dann geht's los. Überlegt mal, mindestens seit 18 Uhr rudern sie, seit 6 Uhr abends. Und die Nachtwache werden nach der römischen Zeitrechnung in vier Teile eingeteilt. Die erste Einheit ist von 18 Uhr bis 3 Stunden später. 20 Uhr? 21 Uhr. Dann bis 0 Uhr, dann bis 3 Uhr und dann bis 6 Uhr. Und dann ist dieser Rhythmus vorbei. Sorry. Gut, wer rechnen kann. Ich bin nicht so da. Deswegen muss ich mir alles aufschreiben. Solche Zahlengeschichten muss ich mir aufschreiben. Also, das... Freunde, ganz, ganz wichtig, er kommt, guckt mal, da heißt es, und als er sie rudern sah in Not, gell, dann sagt er, oh, die armen Kerle, die kommen ja nicht vorwärts und ich wollte sie in Bethsaida haben, also zack, macht er sich auf und sagt, hey, ich helfe euch mal geschwind. Er wartet bis zur vierten Nachtwache. Er wartet. Er sagt, ist gut, ich bete noch eine Runde. Und dann betet er. Guckt auf die Zeit, nee, ich habe noch Zeit. Und die kämpfen, wo ist Jesus? Und alleine, Not und so, Panik. Und er guckt, ja, ist gut, hab noch Zeit. Er kommt in der vierten Nachtwache. Und das heißt, das ist alles in seinem Plan. Er weiß ganz genau, wann er zu ihnen geht. Er weiß ganz genau, wo sie sind. Interessant, gell? Mitten auf dem See, kein Kompass. Er geht sturstracks, zack, ist er bei ihnen. Ja, er ist da. Er kennt, er ist allwissend. Er weiß, wo sie sind. Er weiß, dass sie in der Not sind. Er kennt ihre Lage, ihre Not, ihre Angst. Er sieht sie. Er sieht uns. Ist das gut? Das ist doch Wahnsinn. Er sieht uns. Wisst ihr, wie oft wir denken, mitten auf dem See irgendwo, Jesus sieht uns nicht? Er sieht uns. Und er, ja, ich will nicht zu arg vorgreifen. Okay, also. Was jetzt passiert, ist eine private Demonstration der Herrlichkeit Jesu. Vorher haben das die ganzen Volksmenge gesehen, was er tun kann. Jetzt kriegen es nur die Jünger mit. Das ist wirklich eine private Lektion, die sie bekommen. Hier geht es darum, dass die Jünger wirklich verstehen, wer Jesus Christus ist. Hier geht es um ihr Dienst, um ihr Zeugnis sein, damit sie umgehen können mit diesen Schwierigkeiten. Denn wisst ihr warum? Jetzt ist wichtig, wisst ihr warum? Weil es bald eine Zeit kommt, da wird er nicht körperlich bei ihnen sein. Und dann werden sie oft in solche Situationen kommen, wo sie sagen, oh Mann, wir sind allein. Und wisst ihr, was Jesus ihnen beibringen will? Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeitalter. Ich bin da. Auch wenn ich körperlich nicht anwesend bin. Ich kenne euch, ich sehe euch, ich bin da. Diese Lektion mussten die Jünger müssen sie lernen. Also, sie sind mitten auf dem See und der Wind steht ihnen entgegen. Kämpfen, erschöpft, zwölf Stunden rudert. Wer ist schon mal 12 Stunden gerudert? Ohne Wind ist das schon anstrengend. Danach hat man übelst Muskelkater. Aber jetzt kämpft man gegen Wind, gegen einen Sturm. Und 12 Stunden lang. Könnt ihr euch ihre körperliche und geistige Verfassung vorstellen? Wie entmutigt, wie frustriert, wie erschöpft, wie deprimiert sie da waren. Interessanterweise, so einen Sturm haben sie vor kurzem erlebt. Wir haben das in Markus Kapitel 4 schon durchgemacht. Sie haben schon einen Sturm erlebt, diese geübte, fähige Fischer auf dem See. Sie kennen den See wie ihre Westentasche. Und jedes Mal, wenn so ein Sturm kommt, jetzt sind sie überfordert. Warum? Weil diesen Sturm nicht der Wind macht, sondern weil diesen Sturm Jesus macht. Interessant aber, vor kurzem waren sie in so einem Sturm und was haben sie da erlebt? Nach ihrem katastrophalen Ringen sind sie irgendwann mal dazu durchgerungen, zu Jesus zu kommen und sagen, Jesus, hilf, wir kommen um. Und was hat Jesus gemacht? Er hat sie gerettet. Wind und die Wellen beruhigt. Eine herrliche Erfahrung, oder? So, jetzt sind sie wieder im Sturm. Und jetzt? Was ist jetzt? Jesus ist nicht da. Das ist jetzt die nächste Lektion. Was glaubt ihr, warum Jesus sagt, fahrt mal ohne mich, fahrt mal allein? Das mit ihm fahren, das kannten sie schon. Aber jetzt allein fahren, ohne ihn und in einen Sturm kommen, das muss jetzt gelernt werden. Und was muss gelernt werden? Jesus ist trotzdem da, auch wenn er jetzt leiblich nicht auf einem Kissen da schläft, er ist da. Das müssen sie lernen. Das müssen sie lernen. Also sind sie da allein, aber nicht allein. Und jetzt ist vorher, okay, die Lektion haben sie gelernt. Wir müssen zu Jesus und sagen, Jesus, hilf, wir kommen um. Und dann stillt er den Sturm. Jetzt, was machen sie jetzt? Jetzt ist Jesus nicht da, also machen wir es selber. Nicht Jesus, hilf. Nur nebenbei, als Jesus kommt, drehen sie schier durch, gell? Nicht sagen, Jesus, hilf, sondern, ah, Geist. Haben sie gelernt, wer Jesus ist? Haben sie durch diese alle Ereignisse vorher verstanden, wer er ist? Haben sie eine wahre Erkenntnis, wer er wirklich ist, was es bedeutet, dass er der Sohn Gottes ist? Nee. Und diese Lektion zeigt, nee. Sie sind noch nicht zu diesem Erkenntnis, noch nicht zu diesem Glauben durchgerungen, indem sie voll in Jesus ruhen, voll Vertrauen in ihm haben, dass er auf sie aufpasst, dass er für sie sorgt. Die sind noch nicht in diese Ruhe gekommen. Aber wie begann unsere Geschichte? Was hat Jesus zu ihnen gesagt? Kommt ins Boot und ruht ein wenig aus. Das ist der Kontext. Er will ihnen diese Ruhe beibringen. Sie sind aber noch nicht zur Ruhe. Sie rudern, haben Panik, ständig. Das Herrliche ist, Jesus ist auf dem Berg. Und dann heißt es, und als er sie in der Not rudern sah, leiden. Entweder hat Jesus ein mordsgute Augen oder ein Nachtferngerät. So, ich weiß nicht, wie gut die Augen Jesu waren, also die irdischen. Er mag gute Augen haben, aber er ist auf dem Berg, auf einem, das ist jetzt nicht wahrscheinlich so ein Berg wie wir als Berg, denn ein öder Ort, ein abgeschieden, eine Erhöhung. Er ist da, es ist dunkel, es ist Nacht und es weht ein Sturm und die sind irgendwo mitten auf dem See Genezareth. Glaubt ihr, Jesus saß auf dem Berg und sagt, oh, da sind ja die Jünger. Hier ist nicht von einem irdischen Sehen die Rede, sondern er sieht sie. Wie? Geistlich. Er sieht sie mit geistlichen Augen, nicht mit irdischen Augen. Und woher sieht er sie? Woher kommt seine Erkenntnis? Woher kommt sein Sehen? Was hat er gerade gemacht? Er war beim Vater. Papa, was machen wir mit den Jüngern? Ja, denen müssen wir helfen. Ja, warum? Die sind da gerade auf dem See. Ich sehe sie gerade echt rudern da. Kannst du bitte hingehen und ihnen helfen? Ja klar, wo ist es? Zack, Breitengrade, Längengrade angegeben, Kompass eingestellt, Navi, Jesus geht los. Das, was wir hier haben, ist aus dieser Gemeinschaft und aus dieser Beziehung bei Jesus, bei Gott und mit Gott. Von daher holt er seinen Auftrag, von daher holt er seine Kraft, von daher holt er seine Ruhe, von daher handelt er. Und daher kommt sein Sehen, was geschieht. Der Vater hat ihm schon vorher gesagt, was er gleich tun will. Jetzt sagt er, was er als nächstes tun soll. Also, was für eine herrliche Demonstration der Allwissenheit Jesu. Darf ich dich persönlich fragen, glaubst du, dass Jesus allwissend ist? Und jetzt eine praktische Frage. Verschafft es dir Ruhe, ja oder nein? Nicht immer. Und da bitte ich euch, das nicht zu tun, was wir immer wieder tun, was die Jünger taten, verhärtet euer Herz nicht gegenüber dieser Wahrheit. Verhärtet nicht, denn sie verstanden nicht, weil sie ihr Herz verhärten. Das ist so endet die Geschichte. Wenn wir glauben, dass er allwissend ist und alles überschaut, meine Notlage sieht, vom Vater, mit dem Vater bespricht, mein Leben überschaut, dann kann ich doch endlich zur Ruhe kommen, oder? Ich bin sicher, weil er alles überschaut. Er ist der Allwissende. Er kennt jeden Ort genau. Er weiß ganz genau, welche Situation, welche Umstände, welcher Ort, welcher Platz, welches Leid. Er weiß es. Du musst es ihm eigentlich nicht erst erklären. Jesus weiß, ich habe keine Ahnung, wie ich es dir erklären soll, in welcher Lage ich stecke. Jesus, okay, ich weiß es doch. Ich weiß es. Er ist Gott. Er ist der herrliche Gott. Oh Mann, schnell weiter. Jetzt zeigt Jesus nicht nur, dass er allwissend ist, jetzt zeigt er es, dass Jesus allgegenwärtig ist. Und dann heißt es, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen. Wann diese Nachtwache war, es ging gegen morgens, auch da nur nebenbei, all diese Dinge kann man Exkurse machen. Es gibt einige Begebenheiten, die von dem kommenden Jesus sprechen. Und wisst ihr, wie die Bibel davon spricht? Dass er nicht sofort kommt. Dass er wartet. Ob das bei den Jungfrauen ist oder bei dem Hochzeit oder bei und das ist immer in nicht sofort, sondern er lässt auf sich warten. Und das nicht ohne Grund, weil damit eine große Prüfung und Lektion unser Glauben geprüft und geläutert wird. So wie bei den Jüngern. Und er geht also, vielleicht sagen wir ja ganz schön spät. Wieso erst die vierte Nachtwache? Gell? Wieso wartet er bis früh morgens, wo sie ausgepumpt sind? Ich habe einen Satz gelernt vor kurzem, den ich toll finde. Die Hilfe von Jesus kommt spätestens rechtzeitig. Ich finde es so toll. Die Hilfe kommt spätestens rechtzeitig. Und dieses rechtzeitig bestimmt er. Sie wird kommen. Sie wird kommen. Und sie wird rechtzeitig kommen. Spätestens, wenn es wirklich drauf ankommt, dann wird er da sein. Diesen Glauben, diesen Vertrauen braucht es. Um das zu glauben, das zu vertrauen, müssen wir wissen, wer Jesus ist. Wenn wir nicht wissen, wer er ist, werden wir ihm nicht vertrauen und werden wir nicht glauben. Wenn wir nicht glauben, dass er allmächtig ist, wenn wir nicht glauben, dass er allwissend ist und wenn wir nicht glauben, dass er allgegenwärtig ist, werden wir ihm so nicht vertrauen. Und ich möchte den Umkehrschluss machen. Wenn wir zweifeln, dann sagen wir nichts anderes, dass wir an seine Allwissenheit, an seine Allgegenwärtigkeit und an seine Allmacht zweifeln, nicht glauben. Das ist eine Probe, die wir gegenüber unserem Herzen stellen können. Er kommt nicht zu spät. Er kommt zum richtigen Zeitpunkt und er weiß, was für eine Lektion die Jünger lernen wollen. Er bringt sie an den Punkt, wo ihr Glaube wirklich hinterfragt wird, wo das Innere nach außen kommt, wo es nicht theoretisch ist, sondern sehr, sehr praktisch in ihrer Lebenswelt. Sie mussten lernen, auf ihn zu hoffen und zu vertrauen, dass er seine Hilfe rechtzeitig kommt. Hebräer Kapitel 4, Vers 16 will ich euch vorlesen. Heute will ich nicht so viele Bibelstellen aufschlagen, damit ich beim Text ein bisschen schneller durchkomme. Im Hebräerbrief. Oh ja, gleich fertig. Ah, hier. Hebräer Kapitel 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Lasst uns zu diesem Thron der Gnade, zu dieser Barmherzigkeit Gottes kommen, die in Jesus Christus uns gegeben ist, damit wir Hilfe bekommen. Und wann werden wir die bekommen? Spätestens? Rechtzeitig. Darum geht es hier. Lasst uns aber ihm nahen, lasst uns auf ihn hoffen, lasst uns ihn bitten und von ihm das erwarten. Die Hilfe kommt rechtzeitig. Die kommt rechtzeitig. In Hebräer Kapitel 10, Vers 37 heißt: Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen, nicht verzögern. Er wird kommen und er wird uns retten. Auch in dieser Welt. Darf ich das Bild gebrauchen? Wir sind in dieser Welt. Und wir rudern manchmal ganz schön und kommen in Stürme und es treibt uns ab. Er kommt und er verspricht zu kommen und er wird kommen. Er sieht alles, er ist allmächtig und er ist allgegenwärtig. Er wird kommen, spätestens, wenn es rechtzeitig ist. Das tut er. Ein herrlicher Gedanke, der in dieser Wahrheit ist, ist folgender. Warum waren Sie auf dem See? Weil Sie gerne einen Ausflug machen wollten. Sie sind auf dem See gewesen, weil Jesus Ihnen diesen Befehl gegeben hat, oder? Darf ich euch sagen, haben Sie irgendwas falsch in dieser Geschichte gemacht, bis auf den Zweifel dann später? Haben Sie falsch gerudert? Haben Sie Ihr falsches Ziel gesteckt? Sie wollten doch nach Bethsaida. Dass Sie abgekommen sind vom Kurs und mitten auf dem See landen, wem haben Sie es zu verdanken? Dem Sturm und dem, der den Sturm macht, gell? Können wir sagen, oh Jünger, ihr seid so dumm, wieso seid ihr dann in der Mitte vom See? Ist ja kein Wunder, hier ist kein Wunder, dass ihr keine Hilfe habt. Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Ist folgendes: Wenn wir in seinem Willen bleiben, die Jünger waren in seinem Willen, die haben das getan, was er gesagt hat, die sollen ins Boot gehen, dann können sie auch mit seiner Hilfe rechnen. Wenn wir in seinem Willen bleiben und selbst wenn die Umstände dieser Welt uns so weit wegtreiben von unserem eigentlichen Ziel, das er uns steckt, und uns mitten auf die Wasser dieser Welt treiben und wir so weit weg sind, wisst ihr, er kommt. Er weiß es. Wenn wir in seinem Willen bleiben, wir können mit seiner Hilfe rechnen. Wir können rechnen, er wird kommen. Glaubst du das? Ich hoffe, dass jeder, der gerade genickt hat, ich gucke euch gerade nicht an, wer das gemacht hat, und jeder, der in seinem Herzen das getan hat, ihr gleich nach dem Gottesdienst rausgeht und das lebt. In allen euren Umständen, in allen euren Nöten, in allen euren Leiden. Dass ihr das in die Glaubenshand ergreift und es anwendet in eurem Leben. Und nicht eine halbe Stunde später, oh nein, oh, was mache ich, wie kriege ich, wie komme ich da raus? Das ist eine der herrlichsten Art, er rettet dich. Er sieht dich, er kommt zu dir und er rettet dich. Jetzt kommt nur ein Punkt, darf ich den kurz noch machen? Eigentlich der Herrlichste kommt jetzt. Das Schönste kommt jetzt. Das muss ich nur so kurz machen. Ist euch der Satz aufgefallen? Und als er dann, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging und er wollte an ihnen vorübergehen. Habt ihr euch gefragt, was soll das? Vorübergehen. So, er sieht sie in Notleiden, sagt, okay, ich will sie helfen, dann macht er sich auf und sagt, hallo. Und läuft an ihnen vorbei. Was soll das? Was macht Jesus da? Vorübergehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir das zu verstehen haben. Entweder er will Jesus, drei. Die dümmste ist, er will ihm gar nicht helfen. Er will sagen, selber blöd. Abgekommen, also rudert schön weiter. Das ist nicht unser Herr. So, die andere Möglichkeit ist, dass wir das im Sinne von Lukas 24 verstehen, als er mit den Emmaus-Jüngern läuft und eigentlich bei ihnen bleiben will. Aber dann heißt es, und er stellt sich so, als ob er weitergehen will, um zu gucken, ob sie dann ihn erkennen und sagen, hey, bleib da. Das ist ein Test, ob sie ihn erkennen. Er geht an ihn vorüber und er will schauen, wenn er gerade so aus dem toten Winkel auftaucht, rechts sie überholt, ob sie dann merken, oh, das ist ja Jesus. Oder ob sie sagen, ein Geist. Wer ist das? Was ist das? Er schaut, ob sie ihn erkennen. Und was heißt, ob sie sehen, dass er Gott ist? Ob sie sich wundern, dass er auf dem Wasser läuft? Oder ob sie sagen, oh Jesus, oh, das ist ja der Hammer. Oh, jetzt sind wir beruhigt, du bist da. Statt, dass sie sich darüber freuen, kriegen sie Panik, schreien. Warum will er vorbeigehen? Er testet ihren Glauben. Das ist das eine. Aber was noch viel schöner ist, was noch viel herrlicher ist, hier geschieht nicht, Freunde, hier ist nicht nur ein Wunder, dass Jesus die Schwerkraft überwindet und die Dichte des Wassers überlistet. Das Wunder, das hier passiert, ist Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Ich gebe euch nur eine Idee, wohin die Reise geht. Als Mose gesagt, Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen. Wisst ihr, was Gott sagt? Geh dahin, stell dich an eine Spalte und ich werde an dir vorübergehen. Dieses Wörtchen oder dieser Ausdruck, das ist genau das Gleiche, was wir hier haben. 2. Mose 33, 34. Ich gehe an dir vorüber und du wirst meine Herrlichkeit von hinten schauen. Ein Etwas von mir wirst du erkennen. Etwas von mir wirst du sehen. Das Gleiche geschieht übrigens bei Elia. Nachdem Elia die Wüstengeschichte durch hat, offenbart sich Gott Elia und ebenfalls in die Felsspalte. Elia bedeckt dann. Und ihr kennt die Geschichte. Und dann kam ein Brausen des Windes und ein Feuer. Aber Gott war nicht im Wind, Gott war nicht im Feuer. Und dann ein leiser Hauch, gell? Wind. Und dann bedeckt Elia sich. Und dann heißt es, und der Herr ging an ihm vorüber. Dieser Ausdruck, vorübergehen, bedeutet offenbaren. Gott zeigt sich, Gott offenbart sich. Darf ich euch so sagen? Wisst ihr, was Jesus macht? Er offenbart sich seinen Jüngern in einer Weise, wie Gott sich Mose offenbarte, wie Gott sich Elia offenbarte. Gott offenbart sich in seiner Herrlichkeit. Es ist nicht nur ein Wunder, Jesus geht auf dem Wasser. Jesus sagt, wisst ihr, wer ich bin? Ich gehe an euch vorüber und ihr dürft sehen, wer ich bin. Wahnsinn, oder? Hier ist Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Darum schreien sie ja so. Wer hat Gott gesehen in dieser Herrlichkeit? Die fallen da nieder, die brüllen, sind bestürzt. Aber was will er ihnen offenbaren? Was will er offenbaren? Psalm 77, liest nach. Jesaja 43, Vers 16, liest nach. Hiob 9, Vers 1 bis 11, liest nach. Ich bin der Gott, der auf dem Wasser geht. Ich bin der Gott, der auf dem Wasser den Weg bahnt. Ich bin der Gott, der auf dem Wasser geht und man erkennt meine Schritte nicht. Man erkennt nicht, wer ich bin, wenn ich auf dem Wasser gehe. All diese Stellen, nur drei Beispiele habe ich als drei Zeugen euch angeführt, wie Gott im Alten Testament verheißt, wie er sich offenbaren wird, nämlich dass er auf dem Wasser gehen wird und dass man sogar ihn da nicht erkennen wird, wer er ist. Der alles gemacht hat, der Schöpfer, wird auf dem Wasser gehen, heißt es. Ich bin's. Die Herrlichkeit Jesus offenbart sich und sagt, wisst ihr, wie ich bin? Ich bin Jahwe. Ich bin der Mose erschienen ist. Ich bin der Elia erschienen ist. Ich bin der Jesaja, der mit ihr Hiob geredet hat. Ich bin der, von in den Psalmen geschrieben steht. Ich bin der, auf dem Wasser geht. Und als Jesus kommt und vorübergeht, sagt, ich bin's, hallo. Und wisst ihr, das sagt er übrigens auch. Sie aber sahen ihn auf dem See. Wir sind jetzt beim letzten Punkt. Und einhergehen und meinten, er sei ein Gespenst. Die erkennen nicht und schreien. Also die Angst vor dem Sturm war nicht so groß wie die Angst von Jesus. Die schreien, denn alle sahen ihn, alle, und wurden bestürzt. Er aber redete sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen, seid guten Mutes. Hey, werdet mutig. Hört auf, so ängstlich zu sein. Hört auf, euch in die Hosen zu machen. Wisst ihr, wer ich bin? Schaut mal, ich bin es. Kommt euch das bekannt vor? Im Griechischen ist das das berühmte Ego Emi. Das ist das Ich bin, der ich bin. Jahwe. Was soll ich sagen? Wer bist du? Ich bin. Und wie oft sagt Jesus, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin Jahwe. Er sagt, hallo, braucht keine Angst haben. Ich bin's. Hallo, ich bin's. Jesus, guckt mal, hallo, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Als Johannes den verklärten Jesus sieht, Jesus sich offenbart in dieser Herrlichkeit, Offenbarung Kapitel 1, fällt er um wie tot. Er kann diese Herrlichkeit nicht vertragen, als der Herr an ihm vorübergeht. Und dann legt Jesus die Rechte auf seine Schulter. Und was sagt er? Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Puh, Frieden kommt übers Herz. Johannes kann wieder aufstehen. Das ist, was hier passiert. Jesus kommt in seine Herrlichkeit. Sie können diese Herrlichkeit nicht ertragen. So haben sie Jesus noch nie gesehen. Und dann sagt Jesus, hey, ich bin's. Ich liebe diese Stelle. Hallo, ich bin's. Keine Angst, ich bin's. Ach so, Jesus, gut. Ist Jesus. Jesus ist da. Und dann passiert es. Und in dem Moment, wo in das Boot reinsteigt, wisst ihr, was dann passiert? Ruhe. Wenn er in uns ist und wir ihn erkannt haben, wer er ist, der Schöpfer dieser Welt, der Allwissende, der Allmächtige, der Allgegenwärtige, und er ist in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die ganze Fülle Gottes leibhaftig in uns. Dann kommen wir zur Ruhe. Dann hören die Stürme auf und die Ängste und unsere Paranoia. In ihm kommen wir zur Ruhe. Er sagt, ich bin's. Eine herrliche Botschaft. Die wahre Ruhe, von der Jesus ihnen versprach, nämlich nachdem sie zurückkehrten und sagen, lasst uns wegfahren und ich will, dass ihr ein bisschen Ruhe bekommt. Sie haben keine Ahnung gehabt, was alles dazu notwendig ist, damit sie in diese Ruhe kommen. Sie hatten keine Ahnung gehabt, was alles kurz auf sie gleich zukommen wird, was sie alles erleben werden, in welcher Art und Weise Jesus ihnen seine Göttlichkeit offenbaren wird. Er ist der Allmächtige, er ist der Allwissende, er ist der Allgegenwärtige. Darin, das sollen sie bezeugen, das sollen sie glauben, an dem sollen sie festhalten. Amen.